Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits & Bobs Brunch Club. Nach einer kurzen und leider ungeplanten Pause bin ich pünktlich zum dritten Geburtstag von Bits & Bobs Brunch Club wieder zurück im Podcast Game. Dieses Jahr steht ja unter dem Stern 20 Frauen, die ich bewundere. Und ich stelle euch in dieser Serie ja unterschiedliche Frauen vor, die ich, wie der Name schon sagt, bewundere. Und heute stehe ich mit einer Frau im Studio, mit der ich sogar schon einmal einen Podcast aufgenommen habe, und zwar mit meiner jüngsten Schwester Nora. Hallo Nora.
Hallo.
Wie ich die Idee zu dieser Serie hatte, war für mich relativ schnell klar, dass ich eigentlich zum einen, also quasi in meinem Wunschszenario, nicht nur spannende, beruflich spannende Persönlichkeiten vorstellen möchte, sondern auch Frauen und Personen aus meinem privaten Umfeld. Den Anfang macht hier meine jüngste Schwester Nora, wie schon gesagt. Meine jüngste und gleichzeitig größte Schwester von uns. Ich bin ja mit zwei Schwestern gesegnet, und wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich ein unglaublich enges und sehr inniges Verhältnis zu meiner Familie habe und vor allem auch eben zu meinen beiden Schwestern. Ich sage immer, dass sie eigentlich meine Best Friends for Life sind, und so leben wir das auch, Gott sei Dank. War so ein langes Intro, so sorry. Jetzt aber, liebe Nora, ganz ungewohnt, dich nicht beim Spitznamen zu nennen. Ich bemühe mich jetzt für diese Podcast-Aufnahme. Ich sage jetzt noch ein paar Worte zu dir, damit meine Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Abgesehen davon, dass du meine Schwester bist, bist du 22 Jahre jung. Uns trennen damit fast auf den Tag genau 6 Jahre. Sie ist die jüngste von uns drei Schwestern, und wir beide sprechen heute, wie schwer oder leicht es ist, den eigenen Weg zu finden. Warum Noten oft einmal nichts über den späteren Werdegang aussagen und FOMO, also Fear of Missing Out, Fluch und Segen zugleich sein kann. Nora studiert Medizin im 6. Semester in Wien und marschiert da, sagen wir immer, unglaublich konsequent durch. Ohne Frage hat sie von uns drei am schnellsten verstanden, wie Studieren tatsächlich funktioniert. Und wenn man sich heute deine Uninoten anschaut, Nora, könnte man glauben, die tut sie extrem leicht oder die lernt sie extrem leicht. Ich habe es vorher ganz kurz anklingen lassen, dem war ja nicht immer so, und darum wird es auch heute im Podcast gehen. Und bevor ich mein Intro jetzt nur länger in die Länge ziehe, vielen Dank, dass du heute mit mir die Folge aufnimmst, und hallo.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
So, Nora, was wolltest du denn werden, wie du klein warst?
Ich glaube, das sind die typischen Kindheitsträume, sowas wie ganz klein war, so Lehrerin, Tierärztin, aber das hat sich dann relativ schnell auf Physiotherapie irgendwie umgeswitcht. Genau, und da bin ich durch unter anderem auch unsere Eltern draufgekommen, aber ich glaube einfach, weil ich habe ultra gern mit Menschen gearbeitet. Massieren war was, was mir sehr getaugt hat. Dementsprechend war das dann sehr naheliegend.
Genau, das machst du heute nicht. Du studierst gerade Medizin. Hast du immer das Gefühl gehabt, also auch von klein auf quasi, du kannst alles werden, was du willst?
Ich glaube, prinzipiell sind wir schon so erzogen worden, dass wir alles schaffen können. Aber es gibt verschiedene Steine, die mir beziehungsweise auch jemanden anderen in den Weg gelegt werden. Das ist natürlich dann alles erschwert. Und ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte jedes Mal dran geglaubt, dass ich auch jetzt Medizin studieren kann.
Mhm. Jetzt nicht unbedingt eben, wie du auch schon angeteasert hast, durch unsere Eltern, aber einfach durch Gesellschaft, externes Umfeld etc. Du bist noch viel näher dran als ich. Hast du dich jemals überfordert gefühlt, dass man sich quasi direkt nach der Schule, wenn man erst irgendwie so 16, 17, 18 ist, für einen Werdegang entscheiden muss? Also so ein bisschen so für den Rest des Lebens, auch wenn das jetzt gar nicht so im Trend ist, weil ganz oft, ich habe zum Beispiel auch jetzt in meinem berufsbegleitenden Master mit Menschen studiert, die zwischen 40 und 50 waren und die einfach gesagt haben, sie haben jetzt nochmal den Wunsch, sich umzuorientieren. Trotzdem ist es ja gesellschaftlich so ein bisschen so geprägt, dass man sich irgendwie nach der Schule, wenn du maturierst, entscheidest, ich studiere XY und werde XY.
Das war extrem schwierig für mich. Also ich habe ja eigentlich dann die Aufnahmeprüfung für Physiotherapie probiert.
Mhm.
Und das habe ich dann aber nicht geschafft und habe mich dann aber dafür entschieden, ja, das freiwillig-soziale Jahr zu machen beim Roten Kreuz. Und mir hat das einfach geholfen, dieses Gap Year zwischen Matura und der Entscheidung oder Auch wenn man länger braucht, ist es auch voll in Ordnung. Aber für mich war es damals nicht möglich, dass ich, oder es wäre die falsche Entscheidung für mich, glaube ich, gewesen, wenn ich sofort in irgendwas reingestartet wäre. Also dieses freiwillig-soziale Jahr beim Roten Kreuz hat mir wirklich sehr viel gelernt. Erstens fürs Leben, für mich selber und war eigentlich auch, wie gesagt, das Richtige für mich.
Und vielleicht auch eines der wichtigsten Jahre. Also ich finde, das ist eigentlich immer so schön, wenn man da so zurückschauen kann und sagen kann, boah, eigentlich dieses, also Gap Year, finde ich, ist ja schon ein total falscher Ausdruck für das. Was ja heißt, das ist eine Lücke. Und das ist ja keine Lücke. Eine Lücke im Lebenslauf, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, sich sozial zu engagieren, gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die damit gleichzusetzen sind.
Und es hat mir dann ja im Endeffekt den endgültigen Gedankenstoß für Medizin dann auch gegeben. Mhm. Und ich glaube, da waren auch einige Erfahrungen drinnen, die, an denen ich einfach gewachsen bin und die mir jetzt sicher für mein weiteres Leben um einiges also helfen.
Das glaube ich auch.
Genau.
Du studierst jetzt Medizin. Hättest du dir das früher zugetraut? Ich meine, du hast das schon ein bisschen so beantwortet und ich frage das jetzt so suggestiv, weil ich ja die Antwort drauf kenne, aber was war so der Schalter, der sich dann bei dir umgedreht hat? Hat es da irgendeine Situation gegeben?
Ich glaube einfach, dass, also ich hätte es nicht immer geglaubt, dass ich das schaffe mit Medizin, einfach weil auch immer das mit den Noten so angepriesen wird.
Aber und das war eben bei dir in der Schulzeit nicht genau. So. Also du hast da nicht so leicht an.
Nein, habe ich nicht. Aber es gab schon einige Momente, eben gerade in meinem FSJ, die mir dann einfach auch gezeigt haben, okay, wenn ich was will, dann schaffe ich es. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein auch nochmal entwickelt und habe mir dann einfach gedacht, okay, probier's, weil ich habe es jetzt auch gesehen, das letzte Jahr, ich wollte was und es hat auch funktioniert. Ich bin ans Ziel gekommen. Dementsprechend war ich sehr froh, im Nachhinein jetzt, dass ich mich auch dazu getraut habe, weil da hat auch einiges an Mut dazu gezählt.
Total. Und auch irgendwie so diese Angst zu scheitern, ich glaube, das kommt auch nochmal dazu. Zusätzlich hast du maturiert in einer Zeit, also in dem Pandemiejahr. Also ich glaube, das sind lauter solche Dinge, die gerade für deinen Jahrgang oder deine, ich würde jetzt nicht sagen Generation, wir sind nur 6 Jahre auseinander, also wir sind basically die gleiche Generation, aber du weißt, was ich meine, dass es halt einfach diese Zuversicht, alles zu machen oder alles machen zu können, was man möchte.
Bisschen erschwert hat.
Ja, sicher, sicher auch. Aber hat es jetzt irgendwas gegeben in deinem Leben, wo du sagst, kannst du das auf einem, also an einem Ereignis festmachen oder sagst du generell das freiwillige soziale Jahr in der Gesamtheit aller Ereignisse, hat dir diesen Weg sozusagen geebnet?
Ich glaube, im Endeffekt war es das gesamte Jahr, was mich überzeugt hat. Natürlich habe ich gesehen, wie gut ich auch mit den Menschen zusammengekommen bin, dass ich funktioniert habe in den Situationen, wo ich funktionieren habe müssen. Das sind halt lauter solche Dinge, die einem dann trotzdem nur mehr bestätigen und dass man das sehr wohl auch kann. Ich glaube, diese Komplettheit sozusagen, also Gesamtheit, war im Endeffekt das dann, was mich dazu geritten hat oder dazu gebracht hat, auch wirklich Medizin zu studieren.
Hat es irgendwas gegeben, was du jetzt so retrospektiv sagen kannst oder auch irgendwelche Personen gegeben, die dir geholfen haben, deinen Weg zu finden?
Ich glaube, unsere Eltern unterstützen uns sehr in jeglicher Hinsicht, wie du ja weißt. Das das hat mir auf jeden Fall sehr viel Kraft gegeben, diesen Rückhalt zu haben, egal wie ich mich jetzt entscheide, aber natürlich auch einfach verstanden zu werden, dieses Fülljahr in Anführungszeichen gemacht zu haben und jetzt zu starten. Das war einfach für mich was, wo ich mich drauf eingelassen habe. Aber im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden und ich bin sehr froh. Ich habe, wie gesagt, einfach Rückhalt von jeglichen Menschen bekommen, natürlich auch von dir und unserer dritten Schwester. Genau.
Ja, voll schön. Weil wir jetzt gerade so viel beim Freiwilligen Sozialen Jahr sind, das habe ich irgendwie gar nicht so am Schirm gehabt, dass das so ein großes Thema wird in der Episode. Aber na nun auch nicht, weil es für dich einfach sehr wegweisend. Würdest du jeder Frau vor allem, weil die Männer haben ja eh mit dem Bundesheer bzw. dem Ziviljahr das sowieso in ihrer Lebensplanung, würdest du das auch für Frauen empfehlen? Einfach weil du sagst, okay, das war so wichtig für dich, sag ich mal, um dein Leben zu sortieren, einmal abgesehen davon, dass es halt extrem systemtragend wäre?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil, wie gesagt, man lernt sich selbst nur mehr auf eine ganz andere Hinsicht kennen. Man ist auf einmal in Situationen, in denen man sich eigentlich nie gesehen hat oder viel später erst gesehen hat. Man hat Verantwortung und man muss einfach selbstständig werden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, dass man vom Schüler, Maturanten zu jungen Erwachsenen wird, man zieht aus, man hat trotzdem, wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man alles auf die Reihe kriegt. Und das hat mir besonders auch sehr viel geholfen, einfach diese Selbstständigkeit zu erlangen und trotzdem ein bisschen so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Aber man hat ja trotzdem dieses Team hinter sich, weil als FSJlerin habe ich ja ein riesengroßes Team vom Roten Kreuz hinter mir, die sich halt auch jederzeit, wenn irgendwas ist, um einen kümmern. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Switch, ein thematischer. Wir wissen beide, dass Schulnoten oft einmal als Maßstab für zukünftigen Erfolg angesehen werden. Ob das jetzt so recht ist oder nicht, möchte ich gern mit dir diskutieren. Wie siehst denn du das in Bezug auf deinen eigenen Lebensweg? Also wie stehst du zum Thema Noten?
Ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil man selbst hat vielleicht einfach einmal einen schlechten Tag und schreibt dann eine Prüfung, eine Schularbeit oder die Matura. Und das wird halt gemessen an einem Tag.
Gerade das ist eine Momentaufnahme.
Genau, eine Momentaufnahme. Gerade wenn man jetzt den Job als Ärztin oder als Arzt in Hinsicht nimmt, es braucht so viel mehr als nur gute Schulnoten, ein gutes Studium. Man braucht einfach eine emotionale Kompetenz, meiner Meinung nach. Und die kann man einfach nicht erlernen. Die hat man oder hat man nicht. Und ich finde das halt dementsprechend dann auch schwierig, dass einem deshalb, weil man vielleicht in der Schule in einem bestimmten Fach einmal nicht so gut war oder Schwierigkeiten gehabt hat oder Prüfungsangst gehabt hat oder vielleicht einmal die Interessen einfach nicht so massiv bei dem Fach waren, einem dann halt die Zukunft verwehrt wird oder die Möglichkeit, etwas auszuprobieren oder die Möglichkeit, Medizin zu studieren zum Beispiel. Das finde ich ganz schwierig.
Jetzt hast das du ja geschafft. Also obwohl du dich mit deinen Schulnoten recht lang herumgekämpft hast, muss man ganz ehrlicherweise sagen, bist du ja der beste Beweis dafür, dass Schulnoten nichts darüber aussagen, wie erfolgreich man dann zum Beispiel auch ein Studium meistern kann, beziehungsweise überhaupt auch in einem Medizinstudium zugelassen wird. Also ich verstehe voll deine Einwände, auch in Bezug auf deine eigene Geschichte. Ich glaube, man muss halt irgendwo beginnen zu messen, weil es ist halt einfach super schwierig, soziale Empathie oder Kompetenz zu messen. Es ist sehr viel leichter zu sagen, okay, ein gewisser Notenschnitt muss vorhanden sein, weil sonst geht man davon aus, dass man sozusagen dieses Studium gar nicht schafft, Nummer eins. Nummer zwei hat dann zusätzlich eben auch noch den ein oder anderen Aufnahmetest, der zwar auch nur Momentaufnahme ist, aber trotzdem halt irgendwie etwas, was so schwierig messbar ist, messbar macht, weil irgendwo muss man aussortieren.
Da stimme ich da hundertprozentig zu. Es ist einfach nur trotzdem, ich glaube, das hat auch ganz viel mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun. Ja. Natürlich, man sieht teilweise immer nur das, was einem selbst betroffen hat, gerade in solchen schwierigen Situationen oder gerade in solchen engen Situationen. Aber irgendwo muss man beginnen. Meiner Meinung nach ist es einfach so, nur weil jemand gut in der Schule war, heißt das nicht, dass er ein guter Arzt irgendwann einmal ist. Und aus dem Grund muss man da auch irgendwo die Linien ziehen oder einfach einmal sagen, okay, es gibt bestimmte Aufnahmekriterien oder es gibt das und das, aber ob man das an den Schulnoten festmachen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Genau.
Ja, es ist eh total schwierig. Dann vielleicht eine sehr anschließende Frage daran. Sagen Noten was darüber aus, was man später wird oder sein kann?
Nein. Meiner Meinung nach nicht. Wenn man selber an sich glaubt, dann kann man, glaube ich, so gut wie alles schaffen. Man muss einfach nur sein Bestes geben und wenn sein Bestes das und das ist, dann finde ich, war es auch genug. Also es muss für einen selbst passen. Und wenn es für einen selbst passt, was will man mehr?
Du hast vorher gesagt, für die war es nicht immer klar, dass du Medizin studierst. Du hast das nicht immer zugetraut. Gibt es irgendwas in deinem Leben heute noch, was du dir nicht zutraust?
Schwierige Frage.
Wir haben die Fragen übrigens vorher nicht abgestimmt. Weil ich habe gesagt, ich finde so ein Gespräch nur spannend, gerade unter Schwestern, die sie so gut kennen. Und dann ist dieses Setting so ungewohnt, wenn die Fragen nicht abgesprochen sind, weil sonst...
Das stimmt. Ich glaube, für mich persönlich gesehen, ich bin ja jetzt im 6. Semester, wie du gesagt hast, ich habe jetzt nur 3 Jahre. Dieser erste Schritt wirklich ins Krankenhaus rein, wo ich selbst verantwortlich für jemanden bin, ist, glaube ich, schon nur für mich ein weiter Weg hin. Zumindest fühlt es sich einfach noch so an, den ich mir sicher zu einer Art und Weise jetzt schon zutraue, aber auf jeden Fall nicht, dass ich die hundertprozentige
Verantwortung
habe. Also das ist eh klar, weil ich bin ja nur Studentin.
Voll.
Aber
das hat man ja Gott sei Dank wächst man ja. Also gerade in solchen Berufsfeldern sukzessive rein und das ist nicht so in dem Moment, wo du Arzt bist, bist du quasi für alles verantwortlich.
Aber
wäre schwierig.
Aber gerade, wenn man halt Geschichten hört von Familien, Verwandten, Bekannten, wo dann wirklich die Leute zu hundertprozentig, wo irgendein Unfall passiert oder so, man ist dann zu 100% verantwortlich, ist, glaube ich, nur mal ein sehr großer Schritt. Und da werde ich sicher reinwachsen. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, wäre das zum Beispiel eine Sache.
Die ja dann auch die Zeit für dich regeln wird.
Also hoffentlich, aber ja, 100%.
Bestimmt. Jeder stößt einmal auf Hindernisse. Gibt es irgendwelche Beispiele, die du vielleicht auch jetzt gerade teilen kannst, so in den letzten Monaten, Jahren, gerade in deinem Studium jetzt, wo du vielleicht einmal gedacht hast, zumindest kurz mal Gedanke da war, soll ich da jetzt aufgeben, das aber dann nicht dann hast, sondern einfach daraus gelernt hast und quasi so ein bisschen nach Krone richten und weiter geht's?
Bei mir ist es ja so, meine Familie und mein Zuhause ist ja in Linz stationiert, sage ich jetzt mal so.
Stationiert.
Und ich studiere ja im Endeffekt eigentlich nur in Wien.
Wow, das waren jetzt sehr viel eventuell vielleicht eigentlich. Das sagt schon sehr viel aus über das, wo dein eigentlicher Lebensmittelpunkt
genau.
ist.
Mein Lebensmittelpunkt ist in Linz, sagen wir es mal so, wie es ist. Und das war schon für mich gerade am Anfang ein Hindernis, eine Hürde.
Weil dein Studienplatz ja an Wien gebunden
genau,
ist.
Genau, mein Studienplatz ist an Wien gebunden, auch mit Pflichtveranstaltungen, dass ich vor Ort sein muss. Und das ist schon nun mal hart, wenn man natürlich dann als einziges Familienmitglied, sagen wir es mal so, in einer anderen Stadt wohnt im Endeffekt.
Das spielt schon ein bisschen auf unser zweites Thema an, nämlich dieses FOMO-Thema, Fear of Missing Out. Man hört es schon ein bisschen raus. Die Nora ist davon ganz stark betroffen.
Aber ich würde sagen, ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, dass ich weitermache, das ist für mich klar. Ich habe mein Ziel vor Augen, trotz alledem, und freue mich jetzt aber auch irgendwie, jetzt ist Halbzeit. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann war es gar nicht schlimm.
Vorher die Zeit vergeht eh extrem schnell. Gibt es Fächer, wo du manchmal an deine Grenzen kommst oder ist es für dich echt so, durch das, dass du in der Schule schon dieses Richtige, ich habe vorher im Intro gesagt, du bist die einzige von uns drei, die von vornherein verstanden hat, wie man studiert, weil du richtig lernst. Du lernst halt sehr repetitiv, du verstehst, wie du dir Dinge aneignen musst und bist nicht so ein Procrastinator, habe ich das Gefühl. Ja?
Ich habe lernen müssen, wie man lernt, sagen wir es so.
Ja.
Und auch lernen müssen, welcher Lerntyp ich bin, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Lerntypen.
Und viele, die halt in der Schule, sagen wir jetzt noch nicht, wirklich viele Hindernisse haben, die, so wie es bei mir zum Beispiel war, ich habe mir nie schwer getan in der Schule, ich habe immer so 2er, 3er gehabt, ich war jetzt keine Überschülerin, aber ich habe jetzt nie viel lernen müssen. Ich habe mich schon am Wochenende mal 1-2 Stunden hingesetzt für Schularbeit zum Lernen, aber die Nora lacht.
Vergleich ich einen Monat.
Aber ja, ich habe mir halt einfach nicht schwer dann in der Schule, aber dafür hat es mir gleich mal im Studium durch die ersten 2, 3 Prüfungen gehaut, weil ich nicht verstanden habe, dass das einfach was anderes ist. Und du hast halt einfach mehr und anders und gleich von vornherein richtig gelernt. Ja, hat es da irgendwelche Fächer gegeben, um da jetzt die Frage nochmal abzuschließen, wo du sagst, boah, da bin ich echt an meine Grenzen gekommen?
Das kommt fast ein bisschen auf die Interessen zurück. Also wo ich jetzt komplett an die Grenzen gekommen bin, natürlich momentan haben wir Pharmakologie. Das ist ein schwieriges Fach, weil es halt prinzipiell, also ist viel auswendig lernen, aber man muss halt einfach auch verstehen. Sagen wir mal so, es ist halt massiv viel Inhalt. Das fällt mir schwer, aber zum Beispiel Gynäkologie hat mich so fasziniert, da habe ich so viele Sachen einfach nebenbei, neben den Vorlesungen gelesen und ich habe gefühlt alles aufgesaugt, was ich gelesen habe. Dementsprechend tue ich mir da gerade ein bisschen schwer, dir Fächer zu sagen, wo ich mir jetzt wirklich schwer getan habe. Aber ich würde sagen, das bezieht sich einfach halt einfach auf die Interessen.
So wie wahrscheinlich überall. Ich habe vorher schon ganz kurz gesagt, du bist absoluter FOMO-Mensch. Ich weiß nicht genau, warum das bei dir so stark ausgeprägt ist, to be honest. Du schüttelst gerade den Kopf.
Ich auch nicht.
Aber gefühlt würdest du dir am liebsten vierteilen, wenn du könntest. Hast du das Gefühl, dass du dadurch mehr erlebst oder ist das schon oft einmal mehr Fluch als Segen?
Ich würde eher sagen Zweiteres. Also man sagt immer so, man kann nur auf einer Hochzeit tanzen. Mhm. Ich probiere auf mehreren Hochzeiten zu tanzen.
Und wie funktioniert es?
Nicht gut. Ich glaube, das hängt da ganz stark mit einer Schwäche bei mir zusammen. Ich kann ganz schwer Nein sagen. Mhm. Aber
ich glaube, dass das auch mit diesem dritte Schwester-Syndrom.
Sicher, hundertprozentig, weil du und unsere Schwester sind 1,5 Jahre genau, auseinander.
Also ich bin die Älteste, dann kommt unsere zweite Schwester, die Anna, und die ist 1,5 Jahre jünger als ich, und euch trennen dann quasi 4,5 Jahre, uns zwar trennen 6 Jahre, und damit waren halt ich und die zweite Schwester immer sehr eng, weil wir nur eine Schulstufe oder eine Kindergartenstufe auseinander waren und damit halt sehr enge Freundeskreise gehabt haben. Du warst halt dann schon den Schritt weiter weg, was ich finde jetzt im Erwachsenenleben total wurscht ist, aber sicher immer dieses "Ich will auch dabei sein" ausgelöst hat.
Oder gerade, du hast es einmal so gut beschrieben, wenn du aus einer Spielphase raus bist, bin ich halt erst gerade reingekommen. Das heißt, du und die Anna sind da halt immer meistens parallel durchgegangen. Und
wir haben nie was, also Nora und ich haben wenig gemeinsam gespielt, sondern ich habe das halt für die Nora gemacht.
Genau.
Also wenn die Mami uns halt gebeten hat, dass wir was mit der Nora spielen, dann war das meistens nicht deswegen, weil ich das so gern gespielt hätte. Ja, es gibt eh unterschiedliche Gründe. Ich habe nachgelesen, dass 4 von 10 jungen Menschen aus der Gen Z von FOMO, also Fear of Missing Out, betroffen sind. Wie man das misst, weiß ich nicht. Wie gehst du persönlich mit dieser Angst, unter Anführungszeichen, um, etwas zu verpassen?
Also mein Ziel für 2024 war ja, das einmal ein bisschen anzugehen.
Und wie funktioniert's?
Eigentlich nicht so schlecht.
Sehr gut.
Ich probiere halt einfach, auf mich selbst zu hören. Und auch wenn jetzt zum Beispiel das Gefühl auftritt, wo ich mir denke, ich war halt auch gern dabei, entweder ansprechen, weil ganz oft schwirrt dann natürlich auch der Gedanke hinten, die werden das nicht verstehen, man kommt kindisch rüber und. Aber die Sache ist, wenn man es nicht anspricht, dann weiß es dein Gegenüber auch nicht. Und es ist halt sehr schwierig manchmal. Also es bezieht sich ja nicht immer auf Taten, die mit einer Person verbunden sind, sondern auch zum Beispiel, wenn ich einfach nicht zu einer gewissen Aktivität erscheinen kann, weil zum Beispiel ich Uni habe oder so. Mhm. Und das, also nicht.
Also wenn dir was verwehrt bleibt.
Genau.
So quasi.
Und ich es halt nicht ändern kann. Mhm. Aber ich glaube, Akzeptanz, das muss man halt einfach, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Aber ich probiere das auch in dem Jahr ein bisschen mit Niederschreiben einfach zu versinnbildlichen, weil wenn ich was niederschreibe, dann kommt einem das ganz oft gar nicht mehr als großes Problem, in Anführungszeichen.
Es relativiert sich.
Vor, genau.
Mhm. Und gibt es irgendwie einen Rat, den du deinem jüngeren Ich, also da war es ja gerade noch viel, viel mehr ausgeprägt, egal ob es jetzt um dieses Thema FOMO geht oder auch um den eigenen Weg, also so deinem 16-, 17-, 18-Jährigen selbst, von mir aus auch einer anderen jungen Frau, die gerade ihren eigenen Weg sucht, gibt es irgendwas, was du denen raten würdest?
Ich glaube, mehr spontan in den Tag reinzuleben, nicht so viel zu planen oder nicht so so verharrt jeden Tag abzuarbeiten, sondern einfach einmal zu genießen, schauen, wo der Tag hinführt. Ich glaube, das probiere ich übrigens auch 2024.
Einfach einmal zu tun, ohne alles ins Detail zu planen.
Genau.
Finde ich total lustig, dass du das sagst. In meinem Podcast geht es ja um Frauen, die ich bewundere. Habe ich am Anfang schon ganz kurz gesagt. Und am Schluss jeder Episode sage ich meinen Gästinnen immer eine Sache, die ich an ihnen bewundere. Und das ist jetzt die Situation. Ich bewundere an dir natürlich wahnsinnig viel. Aber gerade auf unsere Folge jetzt, wenn wir das da runterbrechen, dann bewundere ich an dir wirklich, wie toll du dein Studium meisterst, mit wie viel Leidenschaft und Fokus, obwohl ich weiß, dass es dir ganz oft sehr schwer fällt, quasi Linz den Rücken zu kehren und wieder nach Wien zu fahren, dass man sie oft einmal da gevierteilt vorkommt und dieses große FOMO-Thema nicht unbedingt leichter macht, wenn man in einer anderen Stadt sein muss, um das große Ziel quasi zu verfolgen, um langfristig zu denken, um die Ausbildung fertig zu machen. Ich glaube aber, dass der Erfolg dir recht gibt. Und ich freue mich mit dir jedes Mal, wenn du schreibst, wie tolle Noten du nicht hast, auf jede einzelne Prüfung. Und du hast gerade gesagt, du bist jetzt fast bei Halbzeit. Ich bin unglaublich stolz, dass du quasi eine halbe Ärztin bist. Und ich bewundere das. Ich bewundere das, mit wie viel Bravour du da durchs Studium marschierst.
Dankeschön.
Eine letzte Frage zum Schluss habe ich jetzt an dich. In meinem Podcast möchte ich ja auch den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Inspiration bieten. Auch durch Bewunderung. Und ich glaube, durch Bewunderung und Dankbarkeit kann man auch für sich oft mal Dinge ein bisschen relativieren. Ich spreche, wie gesagt, in dem Format mit Frauen über Dinge, die ich bewundere, aber möchte jetzt von dir wissen, welche Frau du in deinem Leben oder generell, du musst sie nicht kennen, kannst sie aber kennen, bewunderst. Und warum?
Da fällt mir gleich eine Frau ein. Unsere, beziehungsweise meine Mutter, ist für mich der Inbegriff von Löwenmama. Die einfach immer schaut, dass es ihren Liebsten so gut geht wie nur möglich und sich selbst zu 100% hinten anstellt. Und einfach für jeden, muss nicht mal Familie sein, einfach alles macht, was in ihrer Macht steht. Das ist was, was ich sehr, sehr bewundere. Auch den Kontakt, die Beziehung, die sie zwischen uns hat. Also ich mit meiner Mama, du mit unserer Mama.
Mit meiner Mama.
Ja. Das ist was, was ich auf jeden Fall für meine Zukunft zu 100% auch so will mit meinen vielleicht irgendwann zukünftigen Kindern.
Ja, wir haben schon ganz großes Glück. Also das ist jetzt fast ein bisschen cheesy, da den Podcast so zu beenden. Aber ich habe das gestern auf Instagram geschrieben, dass, also wir nehmen den Podcast am 2. Mai auf. Das heißt einen Tag nach dem Feiertag, 1. Mai. Und wir haben gestern mit der Familie verbracht und ich habe gestern kurz auf Instagram geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass ich so ein Glück habe. Also ich war wirklich gestern so erfüllt und wir haben einfach nur den Nachmittag gemeinsam miteinander verbracht und gegrillt. Also jetzt grundsätzlich nichts.
So ein schöner Nachmittag.
Genau. Und es ist das, dass wir da dieses Glück haben, dass wir alle beieinander sind, dass es uns gut geht, dass man einfach dankbar füreinander ist und für das Leben, das man hat. Und das ist einfach das Schönste auf der Welt.
Das stimmt. Zu 100%.
Ach Gott, wie schön. Wir haben jetzt fast 35 Minuten aufgenommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge mit mir gemeinsam aufzunehmen.
Ich sag danke.
Ich finde es immer extrem inspirierend, mit verschiedenen Menschen über ihren Weg zu sprechen. Deinen kenne ich natürlich in- und auswendig. Aber ich wollte einfach gern auch eben mit einer Person, die mir menschlich so wichtig ist in meinem privaten Umfeld, eine Folge in dieser Serie aufnehmen. Hast du noch ein paar Abschlussworte oder darf ich abmoderieren?
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ein viertes Mal. Damit verabschiede ich mich für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Ab jetzt ist der Podcast auch wieder im 2-Wochen-Takt für euch hörbar. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Das heißt, dieses Mal sollte es nicht abreißen. Das heißt, ich gehe auch in keine Sommerpause im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts. Und ja, Bis in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.